Heute wollen wir ein Thema unter die Lupe nehmen, das viele Unternehmen bewegt, nämlich die Digitalisierung im Mittelstand. Und ich freue mich wirklich sehr, heute Herrn Dr. Völz, Leiter Volkswirtschaft vom BVMW, bei uns zu haben.
Moin und herzlich willkommen in der bunten Welt des Online-Marketings. Mein Name ist Arthur und ich freue mich, dass du hier bist. Online-Marketing ist der Schlüssel zu Sichtbarkeit, Nachfrage und Erfolg.
Social-Media-Marketing, SEO, SEA, E-Mail-Marketing
sind einige der Grundpfeiler im Online-Marketing. Lerne, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu machen, damit es bei dir Klick macht.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Damit's bei dir Klick macht. Herr Dr. Völz, sind Sie so nett und sagen vielleicht ein, zwei oder drei Worte über sich, wer Sie sind, woher Sie kommen, damit unsere Zuhörer das einmal kurz einordnen können.
Ja, mein Name ist Hans-Jürgen Völz, ich bin Chefvolkswirt vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft und auch Mitglied der Bundesgeschäftsleitung. Bin im Haus aus Volkswirt, komme aus Schleswig-Holstein gebürtig, habe in Kiel, Glasgow und den Vereinigten Staaten von Amerika an der Penn State University studiert, in Kiel promoviert und bin jetzt seit 11 Jahren in Diensten des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft und damit auch Ihr Ansprechpartner in Sachen Digitalisierung im Mittelstand.
Stark. Herr Dr. Völz, direkt einmal eine lockere Einstiegsfrage. Wenn Sie an das Thema Digitalisierung im Mittelstand denken, was ist da das Erste, was Ihnen in den Kopf kommt?
Die Digitalisierung im Mittelstand, im deutschen Mittelstand, bei kleinen mittelständischen Unternehmen, Unternehmen also bis zu 249 Beschäftigte, schreitet mit Schritten, großen Schritten voran. Es gibt jedoch eine ganze Menge von Herausforderungen, auf die wir sicherlich noch eingehen werden. Und nichtsdestotrotz, auch wenn diese Grundtendenz eher positiv ist, so verweigere ich mich nicht den Fakten. Deutschland belegt beim europäischen Digitalisierungsvergleich, gemessen am Bitkom-DESI-Index, zuletzt ehrlich im August 2025 erhoben den 14. Platz unter den EU-Staaten und hat sich damit nur leicht verbessert. Und die größten Schwächen Deutschlands liegen meines Ansicht nach und auch der Erfahrung unserer Unternehmen nach bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Da liegen wir auf Platz 21 und auch bei der Netzqualität, das ist noch zu wünschen übrig, da sind wir auf Platz 9. Schweden und Finnland gelten als Vorreiter, baltische Staaten sowieso, Estland wird immer als Musterbeispiel geschildert. Das sind die Vorreiter der Digitalisierung in Europa und unser Ziel als Bundesverband Mittelständische Wirtschaft ist es, dem nachzueifern und wir hoffen uns darum, dass die Politik die geeigneten Rahmenbedingungen dafür auch schafft.
Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen rausgezoomt aus Deutschland und haben jetzt kurz über den internationalen Vergleich gesprochen und ein wenig nach links und rechts geschaut. Kann man sagen oder kann man das irgendwie einordnen, wie groß die Lücke zum internationalen Top ist?
Ich will sogar nicht auf die internationale Ebene gehen. Wenn ich erst in Europa sehe, dann ist der Platz 14 einfach unbefriedigend. Wir sind das Land, in dem der Computer erfunden wurde von Konrad Zuse vor sehr langer Zeit und wir haben sehr viel lange die analoge Welt immer noch als diejenige angesehen, die für Unternehmen und auch für den Staat als solches optimale Rahmenbedingungen bildet und darauf eben nicht reflektiert, dass der Rest der Welt mit Riesenschritten vorangegangen ist. Und wir sind immer nicht First Mover gewesen sozusagen, um ein BWL-Jargon zu verwenden, sondern wir sind die gewesen, die dann nachgefolgt sind. Und lange Zeit galt die Digitalisierung ja auch noch als etwas, das man nicht gezwungenermaßen umsetzen muss, sondern das wäre ja eine Option. Das ist aber zu kurz gedacht. Ganz im Gegenteil, wer nicht digitalisiert, wird letztendlich vom Markt auch verschwinden. Wir in Deutschland haben eine ganze Menge Stärken, wir haben aber auch Schwächen. Stärken beispielsweise die digitale Wirtschaft in Deutschland erreicht eine gute Platzierung und zeigt auch Fortschritte bei der Integration digitaler Technologien in Unternehmen. Wir haben Stärken bei der Konnektivität und der Netzqualität. Der Netzausbau schreitet voran, einschließlich 5G. Glasfaser ist gut vorangekommen. Aber es gibt auch Schwächen darunter, insbesondere mittelständische Unternehmen leiden. Ich sprach es bereits an, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Hier liegen wir auf Platz 21, ich sagte es bereits. Und ja, das Digitalministerium, das ja erstmals in dieser Legislaturperiode der neuen Bundesregierung eigenes Ministerium ist, letztendlich auch nicht mehr eine Atomisierung der Zuständigkeiten, macht eigentlich auch Hoffnung, dass wir da mit großen Schritten voranschreiten können.
Sie sprechen ja auch mit vielen mittelständischen Unternehmen natürlich. Was würden Sie sagen, sind aktuell so die größten Herausforderungen für Unternehmer, um in der Digitalisierung richtig Vollgas geben zu können? Ist das das Verständnis für digitale Themen?
Die Verwaltungsreform, die Reform der digitalen Verwaltung ist die größte digitale Herausforderung, die wir haben, da wir nicht nur eine Vielzahl von Bundesländern haben, sondern auch einen Zentralstaat. Und da gibt es häufig parallel arbeitende Systeme. Das wäre sehr schön, wenn das eine Vereinheitlichung geben würde. Dann Ausbau der digitalen Kompetenzen, die eine Rolle spielt. Die Fähigkeit auch der Bürgerinnen und Bürger ist entscheidend, um die Digitalisierung voranzutreiben. Auch ein Bewusstsein dafür, dass Digitalisierung mehr ist als Netflix und ähnliche Anbieter von Serien, die man übers Internet ansehen kann, runterladen kann. Wir brauchen den Infrastrukturausbau in der Fläche, Breitband- und 5G-Ausbau. Auch in ländlichen Gebieten ist unzureichend, verhindert schnelles, zuverlässiges Arbeiten. Denn einigen ist auch scheinbar nicht bewusst, dass der Mittelstand nicht nur in den Metropolen ansässig ist, hier in Metropolregion Hamburg, sondern die sind genauso gut in Ostfriesland. In meinem Heimatkreis Dithmarschen oder auch in der Lüneburger Heide, um hier mal im Norden zu bleiben, ansässig. Und das ist leider noch nicht genug ins Bewusstsein vorgedrungen der politischen Entscheider, dass die Voraussetzungen für den Infrastrukturausbau dann auch in der Fläche geschaffen werden müssen. Wir haben nach wie vor einen Fachkräftemangel, qualifizierte Mitarbeiter. Das erschwert Innovation grundsätzlich im Allgemeinen und Digitalisierung im Besonderen. Wir haben das Neudeutsch sagt man Mindset. Es gibt immer noch eine Vielzahl von Personen und ich muss mich auch zu diesen dazuzählen, die eine ganz große Liebe zu Papier und Akten verfolgen und im deutschen Verwaltungswesen letztendlich auch nicht ganz gewogen sind, wenn es nur darum geht, alles online zuzusenden. Also es ist, hat eine größere Autorität, wenn man vom Amt ein Dokument zugeschickt bekommt, postalisch, als wenn es einfach eine Mail ist und ein Anhang zu einer Mail. Weiterer Punkt sind digitale Geschäftsmodelle. Viele Unternehmen zögern immer noch, disruptive, datengetriebene Geschäftsmodelle zu entwickeln und umzusetzen. Häufig ist auch die EU-Gesetzgebung dafür mitverantwortlich, die eher abschreckend wirkt als motivierend. Und wir haben natürlich den gesamten Bereich Cybersecurity. Unerwünschter Abfluss von Know-how und Ressourcen, die da eine Rolle spielen, das lässt die ganze Sache ein wenig unsicherer erscheinen. Denn wenn man aufs Papier zurückkommt, dass man Papier kann man abheften, steckt im Aktenschrank, da kann keiner extern zugreifen. Aber wenn man nicht genug Vorsorge betrieben hat und die Firewall eben nicht wirkt, dann besteht auch die Möglichkeit, dass externe ohne Interessenten an Unternehmensdaten rankommen. Und das schreckt natürlich ab. Und wenn das in großem Maße auch publiziert wird, dann wirkt das nicht gerade motivierend für Unternehmen, die gerade den Schritt gehen wollen. Politische Rahmenbedingungen sprach ich auch an. Eine Vielzahl, und das ist aber leider nicht nur beschränkt auf den Digitalisierungssektor, bürokratische Hürden, unklare Förderbedingungen und eine Digitalisierungspolitik, die in der Vergangenheit eher stiefmütterlich betrachtet worden ist. Und natürlich, was auch nicht vergessen werden darf, Unternehmen, die stark im Wettbewerb stehen, konjunkturell angespannte Situationen in Deutschland, müssen hohe Investitionskosten, die damit verbunden sind, ja auch stemmen. Und das ist in einer Zeit wirtschaftlich angespannter Situation in vielen Unternehmen, die sich gerade eben noch so über Wasser halten können, hohe Arbeitskosten, hohe Lohnzusatzkosten, Energiekosten, eben alles eine Gesamtbelastung, die auch den Unternehmen die Finanzierung von Digitalisierungsprojekten erschwert.
Das glaube ich sofort. An der Stelle melde ich mich mal ganz kurz zu Wort, weil Sie ja über öffentliche Verwaltung unter anderem gesprochen haben, was in der Tat eine große Herausforderung ist. Ein Freund von mir, der ist Architekt, hat mir mal erzählt, was er alles einreichen muss beim Amt. Auf halbwegs digitalem Weg, so nenne ich das jetzt ganz einfach mal. Das ist eine ganz, ganz große Bürde auch für ihn. Das ist ein Zeitfresser, wo wir halt auch viel über Effizienz sprechen müssen. Denn das ist nicht effizient. Wo gibt es denn noch Unterschiede innerhalb von den Branchen von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Sie sehen, wo die Dinge anders verlaufen, also in die richtige Richtung gehen, was sie in ihrer täglichen Arbeit so feststellen.
Die stimme Ihnen vorbehaltlos zu, die Beharrungskräfte auch in der öffentlichen Verwaltung sind sehr, sehr hoch. Und das muss man bedauerlicherweise auch daran festmachen, dass die Personen, die handelnden Personen häufig neuem Gegenüber nicht so aufgeschlossen sind. Also von daher, wenn frischer Wind in die öffentliche Verwaltung kommt, machen wir es ganz konkret, ein neuer Samtgemeindebürgermeister, der die technischen Möglichkeiten kennt, die existieren, beispielsweise auch von Konferenzen, wo man mit Gleichgesinnten zusammenkommt und der jetzt die eigene Verwaltung der Samtgemeinde umstellen möchte. Und daher kommt natürlich dazu, dass die Personen, die handelnden Personen, auch ein gewisses Alter erreicht haben und häufig dann auch sagen, ja, ich habe mein ganzes Leben lang bin ich so zurechtgekommen, warum soll ich jetzt auch mir auf die letzten Jahre noch so einen Stress bereiten? Stimmt von ganz. Ja, auf die Branchen zu kommen. Also branchenabhängig variieren die Herausforderungen stark, je nachdem, ob es sich um Unternehmen handelt, die in der Produktion sind, Handwerksunternehmen oder auch Dienstleistungen. Und Kleinunternehmen sind deutlich stärker durch Ressourcenmangel belastet, Ressourcen, insbesondere was die finanziellen und personellen Ressourcen angeht. Und da kommt auch hinzu noch die Gesetzgebung der Europäischen Union, die kleine und mittelständische Unternehmen stärker belastet als große Unternehmen, beispielsweise durch den EU Data Act. Dann eines darf man nicht vergessen, wenn es eine Gesetzgebung gibt für alle Unternehmen, wo unterschiedslos zwischen großen und kleinen Unternehmen die gleichen Anforderungen gestellt werden, sind kleine Unternehmen dadurch stärker belastet, weil im Wesentlichen diese Unternehmen sich auf die Personal-, Material-, Bestellung-, Einsatzplanung sich fokussieren und im Zweifelsfall der Chef oder die Chefin am Wochenende sich mit bürokratischen Anforderungen beschäftigt. In Großunternehmen stellt sich diese Frage nicht. Da gibt es Abteilungen, die kümmern sich von morgens bis abends nur um die Erfüllung amtlicher Anforderungen. Das wird auch, wenn man es regional unterscheiden muss, vielleicht sollte man diese Differenzierung auch noch anstellen. Nicht nur auf Branchen- und Unternehmensgröße bezogen, wenn Sie die Region ansprechen, dann Städte sind digital besser angebunden als die von mir vorhin schon erwähnten ländlichen Regionen. Das sind natürlich auch Kostenaspekte, die eine Rolle spielen. Das ist verständlich, dass man bei knappen Mitteln schaut, wo man zunächst mal mit dem gleichen Mitteleinsatz mehr Fläche, mehr Unternehmen, mehr Konsumenten erreichen kann, als dass man in die Fläche geht und sozusagen dann Glasfaser bis zu jeder Milchkanne legt. Aber letztendlich, ich habe vorhin ja dargestellt, Unternehmen des Mittelstands sind nicht nur in den Metropolen, sie sind auch in der Fläche und die sind darauf angewiesen, dass sie nicht vergessen werden.
Also gehen wir mal wieder kurz zu den Unternehmen in puncto digitalen Kontext zurück. Können Sie da so ein Aha-Erlebnis beschreiben, was Sie gerade aus diesen Herausforderungen, die Sie beschrieben haben, wiedergeben können?
Ja, wir legen als BVMW ja großen Wert darauf, dass wir Unternehmen aus dem Mittelstand bekommen, die Dinge herstellen, die man produzieren und anfassen kann, die man auch sehen kann. Also ein verarbeiten, produzierendes Gewerbe. Und nicht nur der Dienstleistungsbereich, der vielen genügt. Wir haben großes Interesse daran, den Standort Deutschland auch als Produktionsstandort zu erhalten. Nun ist es aber so, dass kleine Unternehmen tendenziell eher kleine Serien produzieren und auch Schwierigkeiten haben, sich bei dem Onlinehandel durchzusetzen gegen die Konkurrenz aus aller Welt. Ja, da war der Stichwort Temu. China liefert zu unschlagbar günstigen Preisen Produkte und da haben hiesige Anbieter häufig das Nachsehen, wenn sie sich nur darauf verlassen, dass die Laufkundschaft sozusagen die Regale ordnet. Und von daher habe ich gut in Erinnerung ein Unternehmen aus Kiel, das festgestellt hat, dass eben die Laufkundschaft nicht mehr ausreichend ist, um genügend Wertschöpfung im eigenen Unternehmen zu betreiben und daraufhin war ein Wirtschaftssystem eingestellt hat, eine Online-Verbindung hergestellt hat, Internetseite und ich glaube mittlerweile auch europaweit Lieferungen ermöglicht und dass auf diese Weise auch die Existenz des Unternehmens und damit die Arbeitsplätze gesichert worden sind. Und ich bin mir sicher, das ist nicht nur ein Einzelfall gewesen. Was würde ich als Aha-Erlebnis bezeichnen?
Interessant. Das ist wirklich spannend, ja.
Wir erleben das tatsächlich in unserer Agentur auch immer wieder, wenn wir mit Unternehmen sprechen, die sich jetzt in der Digitalisierung vielleicht oder die in der Digitalisierung noch nicht so weit sind oder gerade erst anfangen. Die Technik ist halt tatsächlich nicht das Problem. Die Technik wird meistens verstanden. Es ist dann tatsächlich die Umsetzung, an der die meisten Unternehmen leider scheitern, weil entweder die Zeit fehlt oder weil intransparent herrscht oder weil dieser administrative Druck von links und rechts einfach besteht. Dass man zum Beispiel heute immer noch Papiere in x-facher Ausfertigung per Post irgendwo hinschicken muss. Wenn wir jetzt mal kurz auf den BVMW zu sprechen kommen. Wie unterstützt der BVMW seine Mitglieder bei der digitalen Transformation? Gibt es da irgendwelche Best Practices oder gezielte Initiativen für Unternehmen, die dort richtig, richtig Gas geben wollen?
Wir haben als BVMW, wenn man den politischen Bereich, ich möchte erst, Sie haben zwar auf die Unternehmen jetzt abgehoben, aber ich möchte auch zählen, dass wir letztendlich als BVMW das Ziel haben, die politischen Rahmenbedingungen zu verbessern. Dafür haben wir die Kommission Internet und Digitales. Da sind wir auch in Gesetzgebungsprozesse eingebunden. Wenn Referentenentwürfe kommen, dann werden die von uns in dieser Kommission, in der auch Unternehmerinnen und Unternehmer sitzen, bearbeitet, werden auf Stärken und Schwächen analysiert und insbesondere dann, wenn wieder immer droht, überbordende Bürokratie integriert zu sein, in diesen Referentenentwurf dieser Möglichkeit abzumildern. Dann haben wir als BVMW das Mittelstand Digitalzentrum. Da finden Vernetzungstreffen statt, Webinare, die über aktuelle Entwicklungen informieren, Best-Practice-Beispiele. Dann mit Förderprojekten haben wir auch die Transferstelle Cybersicherheit. Da finden Schulungen zur Informationssicherheit statt. Wir versuchen also unsere Mitgliedsunternehmen, diejenigen, die Interesse haben und die sich dort fortbilden wollen, auch dementsprechend mit Informationen zu bedienen.
Ja, absolut. Das ist eine lohnenswerte Sache. Wir sind ja auch Mitglied im BVMW. Wenn ich es noch nicht gesagt habe, nutzen wir eben unter anderem Webinare oder auch Veranstaltungen, zu denen wir ja rege eingeladen werden. Das ist wirklich eine tolle Möglichkeit für uns, absolut. Stichwort digitale Bildung. Da gibt es ja auch von Ihrer Seite aus Förderprogramme, nehme ich an. Wie genau sehen die aus? Können Sie da noch mal näher drauf eingehen?
Ja, digitale Bildung fängt im Grunde genommen schon in den Kinderschuhen an. Im Wesentlichen einen verantwortungsvollen Umgang mit den Möglichkeiten, die dort bestehen und der Nutzen der Informationsmöglichkeiten, nicht einseitig, sondern vielfältig. Im Grunde genommen ist das eine Aufgabe, die auch im Elternhaus geleistet werden muss. Auch in den Schulen wird der Anspruch gestellt. Unsere Zielgruppe sind nicht so sehr Kinder und Jugendliche. Und es geht letztendlich ja um die kommerzielle Anwendung des Ganzen. Und wir geben auch keine Empfehlungen und Ratschläge, wo man am besten welche Serien runterladen kann. Also dieser Bildungsaspekt, den beziehen wir eher auf die duale Bildung, Ausbildung, auf die universitäre Ausbildung, schulische Ausbildung in Teilweise auch und Weiterbildung, insbesondere wenn es darum geht, den Arbeits- und Fachkräftemangel abzumildern. Das ist eher der Bereich, in dem wir Bildungsarbeit leisten. Der Digitalisierungsbereich Bildung, da setzen wir auch weitestgehend auch auf die Eigenverantwortung der Betroffenen, dass wir dort selbst einwirken. Das ist meines Erachtens nach auch nicht leistbar.
Ja, das sind also angesprochene Barrieren, vor denen man bei so etwas immer steht. Das ist völlig klar. Ein kurzer Blick zu uns. Weil wir versuchen ja auch selber immer Anreize zu geben, sich weiterzubilden. Das müssen wir auch in unserer Branche, ne? Weil die ist ja sehr, sehr schnelllebig. Wenn wir das nicht machen würden, dann geht uns auch ein Know-how-Aspekt verloren, der im Agenturalltag aber eben auch sehr wichtig ist. Das geben wir unseren Kollegen auch mit auf den Weg und das besprechen wir hier ganz offen, transparent, ne? Was sehen Sie denn auf Unternehmensebene als interne Barrieren, also sich der Digitalisierung anzunehmen?
Mittelständler, die mir bekannt sind, die scheitern nicht an der Technik, sondern wenn es Herausforderungen gibt, die gar nicht oder schwer zu meistern sind, dann geht es in den Bereich der Umsetzung. Und die Ursachen, die Schwierigkeiten, die hatten wir ja vorhin bereits erwähnt, die sind im Grunde genommen nahezu deckungsgleich. Komm, ich will jetzt kein EU-Bashing betreiben, aber das ist letztendlich darauf, wie Umsetzungsgesetze der Europäischen Union kommen. In Deutschland in jüngster Vergangenheit nur schleppend bis gar nicht voran. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass die alte Bundesregierung, die Ampel-Bundesregierung mit vielen internen eigenen Problemen beschäftigt gewesen ist und sich wichtigen Politikbereichen nicht im ausreichenden Maße gewidmet hat. Aber ich habe bereits eingangs erwähnt, wir hoffen jetzt, dass durch das Digitalisierungsministerium dort große Schritte in die richtige Richtung unternommen werden und nicht nur Trippelschritte, um das mal so zu formulieren.
Also das, was wir tatsächlich wahrnehmen, ist, als wenn das alles sehr, sehr zäh läuft, also in den gerade vorhin erwähnten kleinen Tippelschritten. Es ist irgendwie auch keine wirkliche Aufbruchsstimmung oder ähnliche spürbar, dass man mal so richtig nach vorne marschieren möchte. Es ist so langsam, so zäh, als ob da vielleicht auch gar kein richtiger Fokus drauf liegt. Dass irgendwie immer alles andere wichtiger ist und nicht die Digitalisierung. Aber der Bereich Digitalisierung ist doch enorm wichtig, um den Anschluss nicht zu verlieren. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ein extrem wichtiges Zukunftsthema, welches aber gefühlt immer noch sehr stiefmütterlich betrachtet wird. Immer so nach dem Motto, ja, Digitalisierung ist zwar da, da machen wir auch ein bisschen was, aber halt so richtig Schritte nach vorne passieren da nicht, oder?
Lassen wir versuchen, bei Ihnen für uns für einen Aha-Moment zu sorgen. In einigen Bereichen steht ja schon fest, dass die demografische Entwicklung, die Alterung der Gesellschaft, die wir in Deutschland verzeichnen, auch Auswirkungen hat auf wirtschaftliche Aktivitäten. Denn Menschen, die älteren Semestern angehören, die sind eher risikoavers, die sind nicht so bereit, häufig, also tendenziell, es gibt natürlich immer Ausnahmen, ne? Aber es ist häufig so, dass ältere Menschen sich neuen Herausforderungen nicht so stellen würden, wie junge noch viele Ziele vor Augen haben, den Personen, die doch gerade die Universität abgeschlossen haben, gerade ihre Lehre hinter sich gebracht haben, wo man denkt, einen Meisterbrief zu machen, eigentlich viel offener sind für Neues. Und wir haben in einer alternden Gesellschaft immer einen geringeren Anteil von, jetzt nenne ich sie mal, ich will jetzt keine Altersdiskriminierung betreiben, aber man kann es ja auch mal ansprechen, dass junge Menschen immer weniger werden und ältere Menschen immer mehr. Das ist ja der Inhalt der demografischen Entwicklung. Und damit dann auch die Vorbehalte eher gesehen werden als die Chancen und Möglichkeiten. Wir merken es ja auch in der Gesetzgebung, EU Data Act, dass in anderen Teilen der Welt werden eher die Chancen, die Möglichkeiten gesehen. Und in Deutschland häufig, oder in Europa, ich muss auf Europa beziehen, das ist ja nicht die Gesetzgebung, die uns hier trifft, die im Wesentlichen auch aus Europa stammt, werden eher die Risiken betrachtet. Und das hat letztendlich natürlich auch Auswirkungen auf die Attraktivität des Standorts für Unternehmen. Nicht ohne Grund werden Unternehmen, wenn sie feststellen, in Europa kommen wir an unsere Grenzen, wo in der Welt können wir weiter, wenn sich der Blick nach Nordamerika, was ist immer der Raum, wo man mit unternehmerischem Wagemut, mit der Bereitschaft, Risiken einzugehen, auch was Kapital angeht, Wagniskapital angeht, deutlich weiterkommt als in Europa. Das ist bedauerlicherweise so. Aber das lässt sich meines Erachtens nach durch eine Änderung des Mindsets eher auch dahingehend bewirken, indem das beispielhaft vorgelebt wird. Dass wir in Deutschland im Status quo mit dem Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, nicht weiterkommen werden, wenn wir uns nicht den neuen Herausforderungen stellen, weil andere warten nicht auf uns. Und selbst wenn wir nur im Ist-Zustand verharren, fahren wir relativ gesehen zurück. Und das hat ganz dramatische Auswirkungen auf die Möglichkeit, Wertschöpfung zu generieren, letztendlich Wirtschaftswachstum. Wir haben jetzt das dritte Jahr hintereinander eine Rezession, also ein abnehmendes Bruttoinlandsprodukt. Und wenn es weniger Wirtschaftskraft in einem Land gibt, dann gibt es auch weniger zu verteilen. Das heißt, die Verteilungskonflikte werden zunehmen. Wir haben inflationäre Entwicklungen. In Tarifverhandlungen wird die Arbeitnehmerseite versuchen, Kaufkraftverluste auszugleichen. Und die Arbeitgeberseite wird immer weniger in der Lage sein, diesen Wünschen auch nachzukommen, weil die dazu notwendigen Mittel nicht mehr erwirtschaftet werden können. Und da hat das eine dramatische Auswirkung, wenn wir hier nicht zu einer Situation gelangen, wo wir uns mehr Offenheit gegenüber neuen Dingen und neuen Entwicklungen zeigen.
Absolut. Das finde ich ja auch immer ganz beeindruckend, wie in dieser Spagat gelingt. Einerseits in der Politik eingebunden zu sein, andererseits dann als Sprachrohr für den deutschen Mittelstand zu fungieren. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es so manchen Stolperstein aus dem Weg zu räumen gibt. Ein Bereich auf Ihrer Homepage ist mir da besonders ins Auge gefallen. Den zitiere ich ganz einfach mal. Alles, was zukünftig digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. So viel noch einmal dazu, wie Sie den deutschen Mittelstand unterstützen. Tauchen wir da doch mal näher ein und wechseln die Seiten zu den Unternehmen hin. Was ist denn dort erfolgreich umgesetzt worden? Sie sind ja super nah dran. Haben Sie da ein Beispiel für uns? Wenn ja, was war der Schlüssel für diesen Erfolg?
Ich war Stolpersteine. Ich denke nicht, dass es typische Stolpersteine gibt, über die KMUs regelmäßig fallen. Fakt ist auch, dass kleine mittelständische Unternehmen schnell lernen. Lässt sich generell eher festhalten, dass eine fehlende klare Digitalisierungsstrategie dazu geführt hat, dass Unternehmen häufiger abwartend sind, reagieren statt agieren, proaktiv schon mal gar nicht, sondern warten, wie die Gesetzgebung sich entwickelt, wie die Diskussion in der Öffentlichkeit verläuft und dann auch erst Maßnahmen ergreifen. Dann kann man vielleicht feststellen, weitere Stolperstein, dass auch von mittelständischen Unternehmen häufig nicht der oder die Expertin dort ist in dem Unternehmen, dass oder die in der Lage sind, dann auch die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, was die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten angeht. Entweder kauft man sich diese Qualifikation ein oder jemand oder eine Gruppe muss sich in den Bereich auf den Stand der Dinge bringen. Und das verzögert und verhindert solche Aktivitäten ja auch. Wenn man nicht aus dem Stand reagieren kann, sondern erst Kompetenzen von außen hereinholen muss oder sich selbst aneignen muss. Das würde ich auch als Stolperstein bezeichnen. Und die Risikoaversion hatte ich bereits geschildert. Das könnte man auch noch sehen als einen weiteren Stolperstein, wenn die Bereitschaft in neue Technologien oder Weiterentwicklung von Technologien zu investieren nicht von vornherein einigermaßen, was die Risikoabschätzung angeht, bemessbar ist. Weil Risiken lassen in sich, gibt es im Wirtschaftsleben, sind inhärent. Es gibt keine risikofreien Entscheidungen. Unsicherheit besteht stets. Nur wenn die Politik nicht vorlebt, dass die Herstellung von sicheren Rahmenbedingungen nicht nur ein angestrebtes Ziel ist, das man in Sonntagsreden immer wieder gerne hervorhebt, aber die politischen Entscheidungen von Montag bis Freitag in den Parlamenten, in den Sitzungswochen eben nicht auf ein zielstrebiges Handeln hindeuten, dann verunsichert das eher. Und das, würde ich sagen, wäre auch so ein Stolperstein, wenn Sie angesprochen haben. Und können Sie die Frage nochmal wiederholen? Ich habe jetzt, diese Stolpersteine hat mich geradezu elektrisiert.
Ja, also davon gibt es einige, das glaube ich sofort. Also deswegen haben wir die Frage an der Stelle ja auch gestellt. Okay, also gehen wir mal kurz von den Stolpersteinen in die Umkehrung, also nach konkreten Unternehmen, denen die Digitalisierung erfolgreich gelungen ist oder die sie halt eben erfolgreich umgesetzt haben. Was war der Schlüssel zum Erfolg, wenn Sie da nochmal eine Einsicht schildern können?
Also die Offenheit, wie wir schon gesagt haben, was sich digitalisieren lässt, das wird letztendlich auch digitalisiert. Die Frage ist jetzt nur, folgt man anderen oder versucht man an der Spitze der Entwicklung zu stehen? Es sollten ganzheitliche Ansätze sein, die sollten im Laufe der langfristig angelegte Ansätze sein und eine gewisse Flexibilität, auch schnell reagieren zu können auf sich verändernden Rahmenbedingungen. Und ich denke mal, wenn man nur einzelne Maßnahmen ergreift, die keiner Gesamtstrategie entsprechen, dann ist das Ganze nur Stückwerk. Also kann man fast auch schon sagen, dass die Digitalisierung dann erfolgreich ist in Unternehmen, und das würde ich nicht nur auf kleine und mittelständische Unternehmen reduziert sehen, wenn das so eine, eine ganzheitliche Ansatz, Herangehensweise ist. Das, denke ich mal, wäre, das denke ich nicht nur, davon bin ich überzeugt, das ist notwendig in Unternehmen, um die gewünschten Fortschritte auch zu ermöglichen. Und wie es auch in der Politik üblich ist, großen Politik wird häufig von Roadmaps gesprochen, auch Meilensteine, die man erreichen möchte. Und wichtig ist, dass das von der Führung des Unternehmens, von den Geschäftsführern vorgelebt wird, dass also das nicht delegiert wird auf Beschäftigte, macht dies und jenes, sondern wenn der Chef sich weigert, mit dem Internet näher auseinanderzusetzen, sich mit den Möglichkeiten und Chancen zu beschäftigen und das delegiert an seine Mitarbeiter, dann wirkt das wenig glaubwürdig. Also es muss tatsächlich auch gelebt werden. Wenn man eine Homepage hat, dann muss die gepflegt werden. Die Homepage muss stets auf dem letzten Stand sein. Das darf nicht der Eindruck entstehen, dass sie beim Stand 31.12.2024 stehen geblieben ist und danach gibt es keine Aktualisierung. Und jeden Link, den man anklickt, muss auch zu einer inhaltlichen Botschaft führen. Wenn dann irgendwann kommt, wird nicht gepflegt oder Seite nicht erreichbar, dann wirkt das wenig professionell. Ganz im Gegenteil, es wirkt überhaupt nicht professionell, das wirkt eher dilettantisch.
Jetzt haben wir also all die Punkte, die wir gerade genannt haben, also die Stolpersteine, die wir oder die Sie gerade beschrieben haben. Das ist jetzt aktuell Tatsache. Das können wir jetzt auf kurze Sicht auch nicht unbedingt sofort ändern. Trotzdem wollen wir ja, dass Unternehmen, also mittelständische Unternehmen vor allen Dingen, in der Digitalisierung noch einen Schritt nach vorne machen und sich nicht davon abschrecken lassen. Wenn Sie jetzt mit einem deutschen Mittelständler sprechen würden und sagen, okay, pass auf, ich habe hier ein Post-it für dich und hier stehen drei Punkte drauf, was du jetzt unbedingt machen solltest, um Stück für Stück mit der Digitalisierung weiter voranzukommen. Was wären diese drei Punkte, die da auf diesem Post-it stehen würden?
Muss ich es unbedingt auf drei Punkte reduzieren? Ich habe eine ganze Reihe, was mir zunächst in den Sinn kommt. Aber wichtig ist, dass die Prozessabläufe im Unternehmen analysiert werden und geschaut wird, ob einfache, kostengünstige digitale Lösungen vorliegen. Also von der analogen Welt in die digitale Welt übersteigen und überwechseln und schauen, welche Möglichkeiten dort existieren und sich dann auch an Best-Practice-Beispielen orientieren. Wichtig ist auch, cloud-basierte Anwendungen nicht außen vor zu lassen. Die sollten in der Buchhaltung beispielsweise, die sollten nach Möglichkeit dann auch in Europa ansässig sein und nicht unbedingt in Übersee. Wir wissen ja, aufgrund aktueller Entwicklungen kann es durchaus sein, dass auch derartige Dinge mal als Waffe eingesetzt werden. Und da, wo die Hoheit in Europa ist, halte ich das auch als aus dem sogenannten Resilienzaspekt heraus für sinnvoller, wenn man cloud-basierte Anwendungen hat, dass die hier in Europa, in Deutschland nach Möglichkeit auch ansässig sind. Gleiches gilt für Terminplanung, Kundenverwaltung, also alles das, was relativ einfach auch mit Programmen ermöglicht ist, ohne dass man da auf gigantische Investitionen tätigen muss. Dann sollten die Beschäftigten eines Unternehmens versucht werden, auf den letzten Stand der Entwicklung zu bringen, Online-Kurse beispielsweise, Webinare, wir hatten es schon angesprochen vorhin, damit diese digitalen Kompetenzen auch geschult werden, dass sie sich nicht dadurch erschöpfen, dass man, weiß nicht, auf eBay bei einer Auktion teilnimmt oder, wie gesagt, das vorhin schon angesprochene Netflix, Fernsehen, Filme aus dem Internet runterlädt. Das reicht dazu nicht aus. Aus der Frühphase der Industrialisierung sind ja Fließbänder eingeführt worden. Wenn man sagen, die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, wenn man das auch versucht umzusetzen auf die digitale Ebene, schrittweise Umsetzung, vielleicht mit dem Fokus auf low-hanging fruits, also schnelle Erfolge, regelmäßige Kontrolle und den Ressourcenaufwand möglichst auch unter Kontrolle behalten und sich nicht verzetteln in Kleinigkeiten.
Ich glaube auch, wenn diese Punkte, die Sie gerade genannt haben, umgesetzt werden in den Unternehmen, die aktuell noch ein bisschen scheu sind oder Angst haben davor, weil der Berg so riesengroß ist, und wenn die Vorteile dann auch tatsächlich gesehen werden und man dann noch ein bisschen tiefer eintaucht in all die weiteren Möglichkeiten, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Automatisierung, dann merkt man auf jeden Fall, wenn man sich natürlich dem Thema öffnet, was für unglaubliche Möglichkeiten in der Digitalisierung dann tatsächlich stecken. Wir haben oft bei unseren Kunden auch dieses Erlebnis gehabt, denn da ist dann eine ganz andere, eine intrinsische, wie gesagt, eine andere Motivation, noch weiter zu gehen und noch weiter zu gehen. Diese Stolpersteine, also wie zum Beispiel die Bürokratie oder alles, was wir jetzt genannt haben oder was Sie auch genannt haben, werden dann auf einmal viel leichter und überwindbarer. Es fehlt halt leider oft der erste Schritt oder dann später auch der Fokus darauf, was mache ich wann zuerst und was mache ich dann als nächstes. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber es gibt leider kaum jemanden, der ganz, ganz klar sagt, mach das und dann fokussiere dich bitte da drauf. Also deswegen sind diese drei Punkte, die Sie gerade genannt haben oder die Punkte, die Sie gerade genannt haben, super wichtig. Wenn man diese Punkte umsetzt, dann ist man auf jeden Fall einen riesengroßen Schritt weiter.
Da kommt mir noch was weiteres in den Sinn. Ein großer Auftraggeber ist in Deutschland der Staat. Und die Vergabeverfahren waren in der Vergangenheit relativ umständlich. Das war wirklich, sagen wir mal so, sehr, sehr viel Papier war damit verbunden. Und durch die Digitalisierung hat es dort auch Schritte gegeben in die richtige Richtung. E-Vergabeverfahren, das macht auch die Bundeswehr, das macht die öffentliche Verwaltung, dass Dinge, die im kommunalen Bereich angeboten oder benötigt werden, ausgeschrieben werden. Und man darf jetzt aber nicht die Hoffnung haben, dass damit proaktiv auf alle Unternehmen zugegangen wird, sondern häufig gibt es digitale Angebote der öffentlichen Verwaltung, Stichwort Onlinezugangsgesetz 2.0, angeboten werden, aber von denen einige noch gar keine Kenntnis haben, weil es verpasst worden ist, das entsprechend auch zu bewerben. Also von daher macht das Sinn, sich immer umzuschauen, was ist jetzt gerade, wie ist der Stand der Dinge? Gibt es Behörden, die schon bestimmte Dinge digitalisiert haben, die also von der Papierform weggegangen sind, oder sind beide Systeme, laufen die parallel, das analoge und digitale? Ich wusste bislang nur noch nichts von der digitalen Art und Weise zu kommunizieren oder Daten auszutauschen. Also sich auch da bemühen, Erkenntnisse zu sammeln und nicht darauf zu warten, dass die öffentliche Verwaltung auf einen zukommt und sagt, dieses und jenes können wir mittlerweile auch digital handhaben.
Wenn wir jetzt mal die Glaskugel rausholen und einmal in das Jahr 2030 blicken, ich weiß jetzt gar nicht, ob das weit genug gefasst ist oder sogar zu kurzfristig ist. Wie sieht ein digital erfolgreicher Mittelständler in Deutschland aus? Was muss er heute schon dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen?
Ja, wie fangen wir da am besten an? Also der ideale Mittelständler im Jahr 2030, und so lange ist das ja gar nicht mehr hin, es muss ein innovatives, agiles, resilientes Unternehmen sein, das nahtlos digitale Technologien nach Möglichkeit in alle Geschäftsbereiche integriert hat und die modernsten Datenanalyse, KI-Tools müssten genutzt werden, um Prozesse zu optimieren, damit Kosten einzusparen und Wettbewerbsfähigkeit wiederzugewinnen oder zu verbessern. Die Kunden müssen individuell bedient werden, neue Geschäftsmodelle müssen entwickelt werden, falls sie noch nicht existieren, um das auch sicherzustellen, enger Kontakt mit dem Kunden halten. So ein Customer Relation Management sollte auch existieren im Unternehmen. Man muss immer den Kunden kennen, seine Bedürfnisse kennen und nach Möglichkeit schon, bevor Bedürfnisse entstehen, schon ein Angebot haben. Und je besser das gelingt, desto wettbewerbsfähiger Unternehmen sind und desto besser können sie sich auch am Markt halten und haben dann auch unter volkswirtschaftlichen Aspekten einen großen Wert, auch nicht nur, weil sie Arbeitsplätze schaffen, sondern weil sie auch letztendlich Steuern zahlen und damit den Karren sozusagen am Laufen halten. Und ja, um dieses Ziel zu erreichen, ich glaube, wir sagten es anfangs, müssen Unternehmen eine Digitalstrategie haben, in die muss, oder wenn sie noch nicht haben, wenn sie noch Stück weg ist, muss darin investiert werden und vor allem die Beschäftigten im Unternehmen müssen geschult werden, oder am besten ist, man hat bereits welche, die sich von allein die intrinsische Motivation haben, ihre Tätigkeit bestmöglich zu absolvieren und dann auch selbst Kompetenzen, Kenntnisse zu erwerben, die dem übergeordneten Betriebsziel dienen.
Ja, da setzen Sie ja auch an als BVMW, muss ich sagen. Auch was Sie angesprochen haben mit der Kommission Internet und Digitales, also Unterstützung an der Stelle für KMUs zu geben. Wir nutzen das sehr selber und sind da wirklich sehr froh, dass eben auch von uns ausgehend Innovation reingegeben werden kann. Aber wir sammeln gleichzeitig auch echt viele Impulse, oder Arthur? Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall.
Man darf auch nicht so pessimistisch sein. Also es gibt ja das Phänomen der Self-Fulfilling Prophecy, das besagt, dass endlich, wenn zu viele den Eindruck gewinnen, Dinge entwickeln sich in die falsche Richtung, orientieren dementsprechend ihr Handeln, dann tritt diese Entwicklung auch tatsächlich ein. Also ich bin recht optimistisch. Mittelständische Unternehmen haben durch ihre Fähigkeit, sich an sich verändernde Rahmenbedingungen schnell anzupassen, auch in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass es durchaus gelingt, auch am Markt zu bleiben und Innovationen hervorzubringen. Also Innovationskraft ist ein Wesensmerkmal des Mittelstands. Verantwortungsbewusstsein für sich selbst, für die Unternehmen selbst, für ihre Beschäftigten, aber auch für die gesamte Gesellschaft und alle diese Herausforderungen zu bewältigen. Schön wäre es allerdings, wenn die Politik kooperieren würde. Und ich sage das mal so allgemein, die Politik oder die Politiker, diejenigen, die in Parlamenten für die Rahmenbedingungen entscheidend sind, dass dort auch mutige Entscheidungen getroffen werden, konsequent umgesetzt werden und vor allen Dingen auch der Dialog mit der Wirtschaft gesucht wird. Nicht nur mit dem Mittelstand immer, sondern im Allgemeinen mit der Wirtschaft als solches, weil wir erleben das in Berlin so häufig, dass Referentenentwürfe erstellt werden von Ministerien und beim Durchlesen sehr klar wird, dass diejenigen, die daran geschrieben haben, aber man noch nie einen Fuß in ein mittelständisches Unternehmen gesetzt haben oder im Unternehmen überhaupt gesetzt haben, keine Erfahrung gesammelt haben in der Wirtschaft, wie Unternehmen arbeiten. Das wirkt alles sehr, sehr bürokratisch. Und von daher ist es also bei unserer Ansicht nach dringend erforderlich, dass ein Austausch erfolgt mit denjenigen, die in den Parlamenten, in den Behörden für die Gesetzgebung verantwortlich sind. Und von daher wünsche ich mir auch, dass diese Offenheit zukünftig noch weiter Raum greift, dass die neue Bundesregierung, also neu ist sie gar nicht mehr, dass diejenigen, die jetzt in politische Verantwortung in Berlin sitzen, in der Bundesregierung, hier auch den Worten Taten folgen lassen.
Das waren meiner Meinung nach sehr, sehr gute Abschlussworte für die heutige Folge. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das waren wirklich super spannende Insights. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele neue Perspektiven mitgenommen und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir auch in Zukunft vielleicht noch das ein oder andere Mal miteinander sprechen könnten.
Das sollten wir schon vorher schaffen. Ich glaube, bis dahin tut sich noch eine ganze Menge.
Das hoffe ich auch auf jeden Fall. Herr Dr. Fels, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, hat mir viel Spaß gebracht.
Und für dich da draußen, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den Podcast und lass uns gerne eine Bewertung da. So hilfst du uns auch, ein wenig sichtbarer zu werden. Wir hören uns dann in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, damit es bei dir Klick macht.